weil ich annehmen muss, dass viele von euch schon einmal ein Studium über die Stiftshütte gemacht haben, dränge ich das Studium der Stiftshütte jetzt in die eine Stunde vor der Kaffeepause einfach zusammen. Ich gebe also quasi nur einen Überblick. Wenn wir die Stiftshütte ausführlich miteinander betrachten wollten, bräuchten wir einen ganzen Vormittag. Den haben wir nicht. Und so habe ich den Weg gewählt, die Stiftshütte nur im Überblick ganz kurz aufzuzeigen, mit Dias und mit Folien. Wir gehen auf die einzelnen Stationen. Es sind 7 Lektionen, 7 Schritte des Menschen in die Gemeinschaft mit Gott, ganz deutlich dargestellt in der Stiftshütte. Und wir wollen diese Stationen ganz kurz durchgehen. Der Mensch, der hier draußen lebt, ich will das mal umdrehen jetzt, der Mensch, der hier draußen lebt, hat 7 Lektionen zu lernen, bis er in der Gemeinschaft mit einem heiligen Gott leben kann. Nun nehme ich ganz schnell etwas vorweg, was wir am Schluss noch einmal auflegen wollen. Im Alten Testament das stimmt nicht. Im Alten Testament hatte ein Heide keinen Zutritt. Wer nicht Jude war, durfte nicht zur Stiftshütte oder zum Tempel kommen. Der Israelit vom allgemeinen Volk hatte nur die Möglichkeit, bis zum Brandopferaltar mit dem Opfertier zu kommen. Der Priester hatte nur die Möglichkeit, im Heiligtum zu dienen, und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester ins Allerheiligste gehen. Der Christ des Neuen Testamentes hat den Zugang ins Allerheiligste. Wir sind ja eigentlich im Neuen Testament nur Priester, nicht Hohepriester. Wieso haben wir als Priester Zugang zum Allerheiligsten, wenn der alttestamentliche Priester, der unser Vorbild ist, ja nur Zugang bis zum Heiligtum hatte? Ralf? Ja? Wieso habe ich als Priester des Neuen Testamentes Zugang bis ins Allerheiligste? Klaus? Ach, bei der Kreuzigung Jesu Christi, als er ausrief, es ist vollbracht, geschah im Tempel was? Der Vorhang zerriss von? Wieso von oben? Jawohl, wenn Menschen ihn zerrissen hätten, hätten sie von unten nach oben zerreißen müssen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wie genau ist die Bibel? Von oben nach unten. Also, hat der Priester, der jetzt im Heiligtum ist, Zugang zum Allerheiligsten. Das ist keine Trennung mehr. Das ist das ganze Geheimnis. Also, wir haben jetzt nur schon das Endergebnis vorweggenommen. Wir fangen jetzt ganz vorne an und wollen uns durch diese Lektionen hindurch finden. Bernd, machst du mal an, bitte. Stell's mal. Hier haben wir Mose. Nee, können wir ruhig lassen. Ja, wenn ihr wollt. Hier haben wir Mose auf dem Sinai, so wie uns 2. Mose uns das darstellt in der Gegenwart Gottes. Wir lesen ja dort von Blitzen, von Donnern, von einer dunklen Wolke vom Volk her gesehen und Mose in der Gegenwart Gottes, er schaut das himmlische Heiligtum. Weiter. Er kommt dann zurück zum Volk. Er kommt dann zurück zum Volk und erzählt ihnen, was Gott ihm gesagt hat, dass er die Stiftshütte bauen sollte. Und jetzt braucht er ja Material, um das zu bauen. Und jetzt gibt es eine große Sammlung. Und da ist in der Bibel genau angegeben, was die Israeliten alles bringen durften, um dann die Geräte der Stiftshütte zu bauen. Das in sich ist etwas Hochinteressantes. Man muss sich überlegen, wo das Sklavenvolk plötzlich diesen Reichtum her hatte. Das habt ihr nämlich gelesen. Woher haben die den? Von den Ägyptern. Der Herr hat den Ägyptern das Herz geöffnet, dass die ganz großzügig alles hergaben und am nächsten Tag hauten die Israeliten damit ab. Weiter. Dann wurde zusätzlich eine Steuer eingerichtet. Jeder Israelite hatte eine Steuer zu bezahlen. Später hieß die Tempelsteuer. Wo spielt die im Neuen Testament zum Beispiel eine interessante Rolle? Aha. Ein halber Silberling pro Kopf, pro Nase musste bezahlt werden. Und jetzt war die Tempelsteuer fällig beim Herrn Jesus und beim Petrus. Und die hatten kein Geld und mussten nun ihren Silberling bezahlen. Dann sagt der Herr zum Petrus, geh mal zum See und der Fisch, der dann rauskommt und sein Maul aufsperrt, dem nimmst du den Silberling aus dem Maul und dann gehst du in den Tempel und bezahlst für uns beide. So weit zurück geht jenes Gesetz, unter das sich der Herr Jesus vollkommen stellte, denn da die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, und unter das Gesetz getan. Der Herr hat das Gesetz bis zum letzten Buchstaben erfüllt. Wir hatten in der ersten Stunde gesagt, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also die Tempelsteuer hat eine so lange Geschichte bis zu jener Geschichte des Neuen Testamentes. Weiter. Dann lesen wir in 2. Mose 30, wie Gott extra Männern besondere Weisheit gegeben hat, es so zu bauen, wie er gewollt hat. Das heißt, die verstanden die Pläne. Bezalel und Oholiab und so weiter. Männer, denen Gott einen besonderen Auftrag gab. So gibt es auch in der Gemeinde etwa auch Älteste, die eine besondere Gabe haben, von Gott eine Gemeinde zu bauen, wie sie ihm wohlgefällig ist. Weiter. Hier ein Blick in das Lager Israels. Wir haben ja gesagt, das ist die größte Zeltstadt aller Zeiten gewesen. Mindestens 2,5 Millionen sind hier durch die Wüste kampiert. Und wenn ihr in 4. Mose lest, Bild steht nur verkehrt rum jetzt, wenn ihr in 4. Mose lest, dann ist festgelegt, wo jeder Stamm sein Lager hatte. Und mittendrin sagt Gott, will ich wohnen. Und da habt ihr mal so einen kleinen Eindruck, wie die Wolke der Herrlichkeit bei Tag und bei Nacht die Feuersäule dem ganzen Volk immer sagten, wo die Mitte ist, wo Gott ist, wo sein Heiligtum ist, wo er wohnt. Bitte? Ja, ist in 4. Mose, wenn ihr die ersten Kapitel von 4. Mose lest, steht haargenau, wo jeder zu leben hatte und wo jeder, wenn sie zogen, seinen Platz in dem Zug hatte. Welcher Stamm zuvorderst war, welcher zuhinterst war, wer die Stiftshütte abbaute, wieder aufbaute, ist alles ganz genau festgelegt. Wenn Menschen nicht in der Weise, wie Gott es gesagt hat, in seinem Heiligtum dienten, wurden sie verbrannt. In 3. Mose 10 sind die zwei Söhne Aarons, Nadab und Abihu, die nicht Räuchwerk, wie Gott es gesagt hatte, gebracht haben, sofort von Gottes Feuer verbrannt wurden. Und Aaron, der Vater, durfte nicht einmal trauern um sie. So heilig ist Gott. Danke. Wir lassen es an. Wir sind auf Seite 7. Noch einmal, durch das Bild der Stiftshütte ist der Weg des Sünders zu einem heiligen Gott vorgegeben. Bitte das nächste Bild. Sehr deutlich wurde eine Lektion, die erste Lektion, wenn der Mensch in die Gegenwart Gottes kommen wollte, musste er durch eine einzige Türe. Da war ein großer Umhang zu weiß, verboten zu betreten, nur eine einzige Türe, die immer offen stand, durch die der Mensch eintreten konnte in die Gegenwart Gottes. Der Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ihr habt die Stelle unten auf Seite 7, ich bin die Tür. Oder in Apostelgeschichte 4, 12 sagt die Bibel, es ist in keinem anderen Heil. Es gibt keinen anderen Weg. Kannst du weitermachen, Bernd? Es gibt keinen anderen Weg als der Herr Jesus. Oder in Johannes 14, 6, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Müsst ihr euch das ganz praktisch vorstellen. Wenn ein Israelit gesündigt hatte, draußen im Lager, musste er mit einem Lamm durch das ganze Lager marschieren. An allen Zelten vorbei. Jeder, der ihn mit einem Lamm marschieren sah, wusste, der hat gesündigt. Und es gab nur eine einzige Möglichkeit, und das war ein langer Weg, wenn er außen am Lager wohnte. 2,5 Millionen Zeltstadt. Er hatte kein Fahrrad, er musste zu Fuß gehen. Es gab nur einen einzigen Platz, wohin er und sie alle kommen mussten. Das war durch diese Türe. Und nun erschien er hier mit seinem Tier. Der Brandopferaltar mit all den Geräten, nächstes Bild. Da steht er nun, der Israelit, und der Priester steht neben ihm. Was musste er tun? Die Bibel sagt, er musste seine Hand auf das Haupt des Tieres legen und seine Sünde bekennen. Und dann musste er selber das Tier schlachten. Warum musste das Tier sterben? Tod ist der Sünde Sold. Was hat diese symbolische Handauflegung für eine Bedeutung? Anstelle für. Ich hätte den Tod verdient. Ich lege meine Sünde jetzt auf dich. Ich bekenne sie. Der Priester stand daneben. Konnte der Priester die Sünde vergeben? Kann die Beichte die Sünde vergeben? Nein, aber der Priester stand daneben und hörte zu. Und jetzt hat der Israelit das Tier getötet. Und damit war seine Sünde gesühnt. Denn der Tod ist der Sünde soll. Entweder er, der Israelit, oder ein Stellvertreter. Und der Stellvertreter ist in diesem Fall das Tier. Und der Hebräerbrief fragt, wie kann Tierblut eine solche Kraft haben, Sünden zu vergeben? Niemals hat Ochsenblut Sünde vergeben, sondern Ochsenblut ist nur Schatten des Blutes von Golgatha. Denkt an gestern, was wir dort als Schatten des Kreuzes gesehen haben. Und so haben wir eine jahrhundertelange Tradition. Überlegt euch einmal die Ströme von Blut, die nur bei dem Sündopfer schon geflossen sind. Das waren ja noch nicht alle Opfer. Der Israelite musste mit seinem Sündenbock, der tatsächlich jetzt der Sündenbock war, nebenbei, daher kommt übrigens unser Wort Sündenbock. Das ist der, den wir beschuldigen, nicht? Der dann schlussendlich alles tragen muss. Und so haben wir auf Seite 8 die zweite Lektion, Brandopferaltar. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Was ist die Lektion, die wir als zweite lernen? Sünde muss bekannt werden und Sünde wird vergeben. Machst du mal weiter? Der Priester nahm dann das Blut, schüttete es um den Altar, weiter, das Tier wurde verbrannt und Gott war versöhnt. Das war die Versöhnung. Weiter. Wir müssen uns vorstellen, was für eine Unmenge Leute Tag für Tag die Stiftshütte frequentierte, den Tempel frequentierte. Wir sind auf Seite 8, der Sünder, der Weg des Sünders zu Gott. Wir verlassen jetzt den Gedanken, dass ja nur der Priester weiterging. Der Mensch betritt nur an einer einzigen Stelle, es gibt nur eine Stelle, wo wir mit einem heiligen Gott versöhnt werden. Ich spreche jetzt mit dem Bild, ich mache es jetzt ein bisschen kurz. Und das ist am Fuß des Kreuzes. Nur da kannst du zu Gott kommen, auf Golgatha. Okay, ich bekenne meine Sünde, ich erfahre die Vergebung. Wenn ein Sünder zu Gott kommt und seine Sünde bekannt hat und Vergebung in Anspruch genommen hat, was ist dann geschehen? In ihm? Nicht nur Vergebung der Sünden, er ist ein neuer Mensch, er ist von Neuem geboren worden. Nun lest ihr in der Bibel, in Johannes 3,5, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Ihr lest in Titus 3, Vers 5, ihr seid selig geworden durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Oder im Johannes, im Epheserbrief steht das Wasserbad im Wort, das uns gereinigt hat. Das Waschbecken stand nun zwischen dem Altar und dem Heiligtum. Wir haben ja Zeitlupe. Bei uns geschieht das in einem Augenblick. Aber hier ist das ja bildhaft dargestellt. Ehe der Mensch in die Gemeinschaft mit Gott kommen kann, muss er wiedergeboren sein. Der Jesus sagt dem Nikodemus sehr klar, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren ist, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst nicht im natürlichen Zustand in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Ich will hier übrigens einen ganz kleinen Abstecher machen, für alle die, die sich schon einmal mit der Tauffrage des Neuen Testamentes auseinandergesetzt haben. Die Taufe macht mich ja nicht zu einem neuen Menschen, weder die Kindertaufe noch die Untertauchtaufe. Ich sage immer zu Menschen, wenn ich Taufe vorbereite, wenn ich Täuflinge vorbereite, die sich taufen lassen wollen, sage ich immer, Leute, wenn ihr meint, dass in diesem Wasser was geschehen soll, dann müsst ihr unter Wasser bleiben, dann geschieht was. Dann werdet ihr frei von der Sünde. Aber indem ihr wieder heraufkommt, ja, ja, manche unter uns kommen ja aus Freikirchen, kennen das und wissen. Aber in der Stiftshütte kann ich, wenn ich im Unterricht bin, sehr schön zeigen, wer eigentlich nur getauft werden kann und darf. Wann findet die Taufe frühestens statt? Wenn ich zum Kreuz gekommen bin und Vergebung meiner Sünde habe und ein neues Leben empfangen, dann bezeuge ich das durch die Taufe. Ist das nicht großartig? Die Taufe, ich kann das Taufbecken, das Waschbecken, hätte ich bald gesagt, das Waschbecken nicht aus der Stiftshütte herausnehmen, hier vorne dran, das geht nicht. Aber auf die Frage gehen wir jetzt nicht näher ein, aber ihr könnt sehen, was für Lektionen im Alten Testament ganz deutlich werden, wenn wir die Aussagen der Bibel so nehmen. Also, eine Tür, es gibt nur einen Ort, wo du deine Sünde loswerden kannst. Es kostet das Leben deines Stellvertreters oder deiner selbst. Du hast nur eines. Der Stellvertreter ist gestorben. Ich habe ein neues Leben empfangen und jetzt kann ich eintreten ins Heiligtum. Waschbecken. Entschuldigung. Weiter. Weiter. Da ist der Vorhang vor dem Heiligtum. Weiter. Wir treten ein ins Heiligtum mit den Priestern. Wir sind Priester im Neuen Testament, also dürfen wir ins Heiligtum. Der Hohepriester, der sogar einmal im Jahr dann ins Allerheiligste durfte, in seiner schönen Kleidung, ist genau beschrieben in 2. Mose 28. Der Hohepriester musste alle Namen der 12 Stämme eingraviert auf Edelsteinen hier haben, auf einem Brustschild. Der hohe Priester auf Erden ist ein Schatten des hohen Priesters im Himmel. Der Herr Jesus betet für uns und trägt uns auf seinem Herzen. Er hat uns lieb. Unsere Namen trägt er auf seinem Herzen vor Gott. Zusätzlich mussten auf den Schulterstücken ebenfalls zwei große Edelsteine, könnt ihr alles nachlesen, 2. Mose 28, sechs Namen hier und sechs Namen da stehen, zum Gedächtnis vor Gott. Da trägt der Herr Jesus, die Herrschaft ist auf seiner Schulter, er trägt mich auf seinen Schultern und er trägt mich auf seinem Herzen ständig vor Gott im Gebet. Das ist der hohe Priester im Himmel. Und nun musste auf Erden ein Abbild geschaffen werden, der Aaron, und der musste haargenau, so wie der himmlische hohe Priester dargestellt werden, die Namen der Kinder Israel auf dem Herzen und auf den Schultern. Könnt ihr heute Mittag in 2. Mose 28 nachlesen. Ist ein großartiges Kapitel. Ein Kapitel, wenn ich dort verweile, dann bin ich dem Herrn so unendlich dankbar. Dann wird mir oft so leicht, weil ich weiß, Herr, du betest für mich. Und in Zeiten, wo es schwer wird in meinem irdischen Dasein, wo ich eigentlich fast keine Worte mehr zum Beten gefunden habe, habe ich gesagt, danke, Herr Jesus. Eines weiß ich, du stehst vor Gott und betest für mich. Wollen wir das schnell nachlesen in Hebräer Kapitel 7. Hebräer Kapitel 7. Vers 23. Jener auf Erden sind viele, die Priester wurden, weil sie der Tod nicht bleiben ließ. Die mussten ja sterben. Immer wieder neue kamen. Dieser aber, Christus, hat darum, dass er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er selig machen, immer da, die durch ihn zu Gott kommen und lebt immer da und bittet für sie. Kapitel 9, Vers 24. Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, das mit Händen gemacht ist, also auf Erden. Das ist ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesichte Gottes für uns. Wenn ihr dieses Bild mitnehmt, wir haben Zeit, schlagt mal schnell 2. Mose 28 auf, damit ihr es wenigstens mit eigenen Augen gelesen habt. Ja, es bleibt besser, als wenn man es nur hört. 2. Mose 28, Vers 12. Da wird vorher beschrieben, dass auf zwei Edelsteine die 6 Namen eingraviert werden sollen. Vers 12. Und sollst sie auf die Schulterstücke des Leibrockes heften, dass es Steine seien zum Gedächtnis für die Kinder Israel, dass Aaron ihre Namen auf seinen beiden Schultern trage vor dem Herrn zum Gedächtnis. Könnt ihr sehen? Auf seinen beiden Schultern zum Gedächtnis vor dem Herrn. Das ist ja nur Abbild. Und Vers 29, dann werden die anderen Steine beschrieben. Und in Vers 29 heißt es, so soll Aaron die Namen der Kinder Israel tragen in dem Amtsschild auf seinem Herzen, wenn er in das Heilige geht, zum Gedächtnis vor dem Herrn alle Zeit. Ich sage noch einmal, mir ist 2. Mose 28 ein heiliges Kapitel. Der Herr Jesus hat mich lieb und trägt meinen Namen auf seinem Herzen vor dem Vater. Und er trägt meinen Namen auf seinen Schultern in der Gegenwart Gottes. Und das alles ist bildhaft dargestellt. Jetzt sagt mal, 2. Mose sei langweilig zu lesen, nur weil diese Beschreibungen so ausführlich sind. Jetzt wissen wir auch, warum die so ausführlich sind. Ja, machst du mal weiter. Da haben wir einen Blick auf dieses Brustschild, wo nun die Namen eingraviert sind. Weiter. Der hohe Priester hatte Schellen an seinem Rock, sodass wenn er in der Stiftshütte drin sich bewegte, das Volk, das draußen stand, hören konnte, dass er noch lebt. Weiter. Heiligtum und Allerheilig. Weiter. Wenn wir ins Heiligtum eintreten, ja, das wollen wir also umdrehen. Das stört mich nicht zu sehr. Wenn man ins Heiligtum eintritt, ist immer linker Hand der Leuchter, rechter Hand der Schaubrottisch und direkt vor dem Vorhang der Räucheraltar. Zum Leben ist es nötig, ihr habt das auf Seite 9 oben, die Gemeinschaft mit Gott zählt der Zusammenkunft. Zum Leben ist Licht, Nahrung und Luft nötig. Licht, Nahrung und Luft. Und für alles hat der Herr gesorgt. Mein neues Leben braucht göttliches Licht. Mein neues Leben braucht geistliche Nahrung. Mein neues Leben braucht die Atemluft. Wir sagen manchmal, Gebet ist das Atmen der Seele. Das haben wir daher. Das ist tatsächlich so. Und jetzt gehen wir ganz schnell die einzelnen Gegenstände durch. Bitte, Bernd. Weiter. Von einem Zentner reinem Gold, steht in 2. Mose beschrieben, musste der Leuchter gebaut werden. Weiter. Der Priester hatte dann diese Lichtschneuzen Tag für Tag mit Öl zu versorgen, sodass der Leuchter ununterbrochen brannte. Weiter. Im Tempel stehen dann 10 solche Leuchter, sagt die Vorschrift beim Tempel da. Müsst ihr euch mal vorstellen, der Tempel war ja sowohl von der Decke bis zum Fußboden inklusive alles golden. Was muss das geleuchtet haben mit diesen 10 mal 7 Lampen in diesem Tempel drin? Ein ganz schwacher Abglanz von dem, was im Tempel im Himmel sein wird. Deshalb so herrlich gebaut. Herr Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Gott ist Licht. Und ihr kennt jene Johannesbriefstelle, so wir im Lichte wandeln, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Was heißt neues Leben leben? Im Licht wandeln. Was heißt im Licht wandeln? Durchscheinen, offenbar. Da gibt es keine Heimlichkeiten. Da gibt es nichts Verstecktes. Wahr sein. Weiter. Das neue Leben braucht Nahrung. Der Schaubrottisch, wir haben gestern darüber gesprochen, der Herr Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Alles, was mein neuer Mensch braucht, bekomme ich im Heiligtum. So wie für den Fisch das Wasser das Element ist, so wie den Vogel die Luft das Element ist, so ist für den neuen Menschen das Heiligtum, die Gegenwart Gottes das Element. Und jeder von uns weiß, wenn wir unseren neuen Menschen in die Welt bringen, dann zappelt der. Da fühlt er sich nicht wohl. Manchmal könnt ihr nicht definieren, wenn ihr irgendwo seid, was eigentlich falsch ist, aber ihr sagt, ich war so. Ich hatte so eine Beklemmung. Mir war nicht wohl. Wem war nicht wohl? Mein neuer Mensch fühlte sich nicht wohl. Und umgekehrt, wer hat das nicht erlebt, etwa solche Tage wie hier, da fühlt man sich pudelwohl. Warum? Wir leben in der Gemeinschaft mit Gott. Wir sind bereit, im Licht zu wandeln. Wir leben von der geistlichen Speise, die wir benötigen. Das ist das Element unseres neuen Menschen. Darum geht es uns auf Freizeiten so gut. Ich sage das oft, ob ich in Starnberg bin oder bei uns in Brake. Wenn ich hier vor den Jugendlichen stehe, so am 4., 5. Tag und die fangen an, so richtig aufzutauen und es wird schön in der Freizeit, dann sage ich, liebe Leute, das macht nicht der See. Das macht nicht das gute Essen. Das machen nicht die Leute. Das machen nicht die Prediger. Wisst ihr, was denn, was euch so froh werden lässt? Ihr sitzt jeden Tag 3 Stunden mit der Bibel zusammen. Wann macht ihr das zu Hause? Und darum geht es uns so gut. Jeden Tag 2 Stunden öffentlich mit dem Seminar und mit der stillen Zeit zusammen etwa 3 Stunden sitze ich mit der Bibel zusammen. Kein Wunder, dass es mir so gut geht. Also suchst du mal Erholung in deinem Alltag, nimm einen Sonntag und sitz einmal 2 Stunden, 3 Stunden und mach ein Bibelstudium. Du wirst staunen, wie die neue Woche mit einem ganz neuen Start beginnt. Das ist, was uns fehlt. Der neue Mensch fühlt sich wohl in dieser Gemeinschaft. Weiter. Der dritte, ja, die Priester, die das Brot essen hier. Weiter. Der dritte Gegenstand ist der Räucheraltar. Bitte. Der Räucheraltar mit dem Räucherfass, hier muss der Hohepriester Blut an den Altar streichen, der Räucheraltar unten auf Seite 9, dieses aufsteigende Rauchwerk wird in der Bibel gebraucht als Bild für unser Gebet. Da heißt es im Psalm 141, Mein Gebet müsse vor dir taugen wie ein Räuchopfer. Oder in Offenbarung 5, Vers 8, heißt es, dass goldene Schalen für das Räuchwerk vorbereitet wurde. Und dann heißt es als Erklärung, das Räuchwerk in diesen goldenen Schalen sind die Gebete der Heiligen. Ist das nicht etwas Gewaltiges, wenn ich bete, dass der Herr sich freut über das Räuchopfer, das aufsteigt zu ihm? Anbetung. Wir haben schon darüber gesprochen in diesen Tagen. Was wollen wir das schätzen, Sonntagmorgen eine Anbetungsstunde zu haben, wo wir nichts anderes tun, als an unseren Herrn gedenken. Unten auf Seite 9 findet ihr eine interessante Anweisung. In 2. Mose 30, Vers 7 und 8 steht, es soll morgens und abends das Räuchopfer gebracht werden. Morgens und abends. Was ist das für ein schönes Bild für einen Christen, der morgens Zeit nimmt zum Beten, der abends Zeit nimmt zum Beten. Weiter. Hier haben wir den Vorhang und an diesem Vorhang mussten Cherubim gestickt werden. Wisst ihr, was für eine Bedeutung die Cherubim haben in der Bibel? Wie? Ja? Wo haben wir zum ersten Mal die Cherubim? Im Garten Eden, da ist ein Cherub, was macht er? Zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. Die Cherubim sind die Thronwächter Gottes. Die Cherubim ist die Leibgarde Gottes. Die Cherubim, wo immer sie auftauchen, sagen zu jedem Menschen augenblicklich, stopp, keinen Schritt weiter. Sonst bist du des Todes. Das ist die Verkündigung der Cherubim. Hier ist Gott, stopp. Das heißt, wenn auf diesem Vorhang Cherubim sind, verboten einzutreten. Ihr wisst, dass auf der Bundeslade zwei Cherubim mit den Flügeln aneinander abgebildet sind. Die Thronwächter Gottes. Wo immer die Cherubim erscheinen in der Bibel, die Thronwächter Gottes. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester durch diesen Vorhang hindurch mit Blut weiter. Und da betrat er das Allerheiligste. Ich möchte, wenn ich im Himmel bin, mit hohen Priestern des Alten Testamentes ein Gespräch haben. Ich möchte sie fragen, was für Gefühle sie gehabt haben, wenn sie einmal im Jahr mit der Sünde des ganzen Volkes Israel, großer Versöhnungstag, in die Gegenwart Gottes kamen, um einen heiligen Gott zu versöhnen. Weiter. Das ist die Bundeslade. Hier wohnt Gott. Da drinnen ist was? Das Gesetz. Und da drauf musste das Blut gesprengt werden von den Opfertieren. Der Hohepriester, bitte. Der Hohepriester musste mit dem Blut auf diesen Sühnedeckel sprengen, dass wenn Gott auf das gebrochene, durch Menschen gebrochene Gesetz schaute, die Sünde gesühnt war. Das könnt ihr alle selber ausprobieren. Ihr braucht nur eine rote Klarsichtfolie zu nehmen und die gleiche rote Farbe beschreibt ihr mal ein weißes Blatt und schiebt es in diese Folie hinein, dann ist das absolut weiß. Ihr könnt gar nichts sehen. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Unter dem Blut ist meine blutrote Sünde für Gott schneeweiß, ist nicht da. Darum kann ich jetzt mit einem heiligen Gott ständig Gemeinschaft haben. Der Hebräerbrief sagt, wir haben jederzeit Zugang zum Allerheiligsten, in die Gegenwart Gottes, weil das Blut Jesu Christi dauernd über meinem Leben steht. Ich lebe dauernd unter dem Blut Jesu Christi und meine Sünde ist nicht zu sehen. Wir haben in unserem Schlafzimmer ein interessantes Erlebnis gehabt. Meine Frau hatte eine Medizin, bei der die Aufschrift auf der weißen Schachtel in Rot war. Und wir haben eine Rotlampe im Nachttischlämpchen drin und sie sollte nachts Medizin nehmen. Und dann sagt sie zu mir, du, ich weiß gar nicht, wie viel ich nehmen soll, da steht gar nichts drauf. Ich sage, Moment mal, ich mache mein Licht an, alles schön in roter Schrift, kann sie lesen. Sie hatte rote Puschen. Wenn nur ihre Lampe brannte, waren die immer schneeweiß. Sobald sie ans andere Licht kam, wurden sie rot. Und das ist das Bild, mit dem wir leben. Das Blut bedeckt das gebrochene Gesetz und zwar kann Gott. Gott kann meine Sünde gar nicht sehen. Gott sieht mein Herz immer nur schneeweiß. Darum sagt Jesaja, lasst uns rechten miteinander. Wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Der heilige Gott sieht mich immer nur durch das Blut. Und so habe ich ständig Vergebung meiner Sünde. Bitte schön. Damit die Israeliten das bildhaft sehen konnten, bildhaft, musste ein zweites Opfertier vor der Stiftshütte bereitstehen. Und der hohe Priester in Priesterkleidung, der musste seine schönen Kleider ausziehen, um diesen Dienst zu tun. Der Jesus musste, als er diesen hohen Priesterdienst auf Erden tat, die Herrlichkeit verlassen, nahm Knechtsgestalt an, wurde wie ein Mensch, wie wir, musste seine schönen Kleider ausziehen und musste in Knechtsgestalt am Kreuz sterben, so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbirgt. Wenn er das nächste Mal kommt, kommt er nicht mehr in Knechtsgestalt, sondern mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn der hohe Priester zurückkam von dem Versöhnen, musste er sich umziehen und in seinen herrlichen Kleidern erscheinen und den Segen an das Volk weitergeben. Aber damit das Volk bildhaft vor Augen hatte, musste der hohe Priester alle Sünden auf diesen Bock bekennen. Und dann wurde dieser Bock durch einen Mann, der vorbereitet war, in die Wüste geführt und dort gelassen, zum Zeichen, eure Sünden sind weg. Ist das nicht wunderbar, wie Gott das bildhaft dem Volk klar gemacht hat? Könnt ihr alles nachlesen in 3. Mose 16. Alle eure Sünden, alle eure Missetaten auf das Haupt des Bockes bekennen und von daher kommt unser Ausdruck Sündenbock. Der wurde dann hinausgeführt in die Wüste und wenn der Mann wieder zurückkam, dann wusste Israel, alle unsere Sünden sind für ein Jahr wieder vergeben. Das waren Schatten, aber für das Volk waren sie weg, natürlich. Und als letztes Bild, was geschah, als Christus ausrief, es ist vollbracht, da zerriss der Vorhang im Tempel und der Weg ist frei für uns. Dankeschön, machst du aus. Das heißt, wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Das heißt, wir als Christen Wie? Oh, Entschuldigung. Wir als Christen haben nun Zugang in die Gegenwart Gottes, weil dieser Vorhang nicht mehr existiert. Nun, euch leuchtet ein und ihr merkt das auch. Und an den Seiten könnt ihr das auch sehen, an vielen Stellen, auf die wir gar nicht eingegangen sind. Hier liegen so viele, viele, viele zusätzliche Lektionen verborgen. Man kann stundenlang in der Stiftshütte sich aufhalten und Bilderbuch Gottes studieren. Wie hat er meine Versöhnung vollbracht? Was bedeutet das Kreuz Jesu Christi? Der einzige Weg zum Vater. Über das Bekennen der Sünde, das Vergeben durch das Blut, die neue Geburt, ein Leben im Heiligtum, ganz kleine Lektion übrigens, wenn wir den Schaubrottisch als Abendmahl sehen, dann könnt ihr eine gewaltige Lektion lernen. Wer darf am Abendmahl teilnehmen? Wer Vergebung seiner Sünde hat, wer wiedergeboren ist, wer im Licht wandelt. Kennt ihr alle jene Verse des Neuen Testamentes, ein jeder prüfe sich selbst? Und so weiter. Diese Lektion kann ich in einer Kinderstunde Kindern klar machen, indem ich eine ganze Stunde wähle, der Schaubrottisch im Heiligtum. Und so kann ich Ihnen sagen, aufgrund des Alten Testamentes in Bildersprache, wer nimmt in welchem Zustand wie am Abendmahl teil. Und das Abendmahl spielt ja nicht mehr vor dem getrennten Vorhang sich ab, sondern vor dem offenen Vorhang in der Gegenwart unseres Gottes. Wollen wir hier schließen, Kaffeepause machen und dann nachher.